möchte einen Text lesen, der uns zur Predigt hinführt. Und zwar hat der René mir geschrieben, er möchte über das Thema reden, Sterben ist mein Gewinn. Und ich habe die Bibelstelle rausgesucht, wo das herkommt. Nämlich nicht aus dem Text, über den er predigen will, sondern das steht im Philipperbrief. Und ich lese den aus dem Brief an die Philipper, Kapitel 1, 15 bis 26. Philipper 1, 15 bis 26. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichsten Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch.
Ja, meine lieben Geschwister, möchtend passend zu dem Thema, um welchem ich die Predigt heute überschrieben habe, beginnen nochmal mit einem Vers aus dem Philipperbrief, den wir ja eben schon in der Schriftlesung gehört haben. Anhand dessen aber Paulus ganze Lebenshaltung, nachdem er den Herrn Jesus Christus vor Damaskus begegnet ist und kennengelernt hat, deutlich wird. Und so schreibt Paulus in dem Vers 21 aus dem Kapitel 1 des Philipper, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und entsprechend dem Text aus der Apostelgeschichte 25, 1 bis 12, den wir heute Morgen miteinander betrachten wollen, habe ich die Predigt dann auch so benannt mit dem Titel Sterben ist mein Gewinn. Zwei Punkte möchten wir mittels dieses Textes hier zu betrachten. Vorneweg, zum einen sehen wir, dass dieser Festus, von dem wir gleich hören werden und der den Felix als Statthalter ablöste, zwar in einem recht guten Licht erscheint, er aber ebenso wie Felix sich mit den Juden gutstellen wollte und auf der anderen Seite genauso wenig entscheiden wollte oder konnte, was mit dem Apostel Paulus weiter geschehen soll. Wieder einer, so möchte man sagen, der die unbequeme Sache mit dem oder den Christen überhaupt aussetzen will. Aus diesen Gründen blieb Paulus dann auch weiterhin gefangen. Und zum zweiten Punkt wollen wir dann darauf sehen, dass wenn Paulus nicht vor den Statthaltern und letztlich vor Agrippa, dem König, erschienen wäre, er sicherlich nicht so auf diesem Wege zum Kaiser nach Rom käme und vorgeführt würde. Aber wir hören natürlich auch, dass er jederzeit für seinen Herrn sterben würde, wenn es notwendig wäre. Also durch die ganze Not, die Gefangennahme, die Geißelung und das immer wieder rechtfertigen müssen vor dem Hohen Rat, der Meute im Festungshof oder vor den Statthaltern und Königen hier in Caesarea, wo er jetzt gefangen ist, wirkte Gott seinen wunderbaren Plan. Und darum geht es. Wenn wir also mit der Apostelgeschichte fortfahren, so kommen wir nun zu der nächsten Begegnung von Paulus mit einem Statthalter. Kapitel 25 in der Apostelgeschichte, die Verse 1 bis 6, wollen wir erstmal hören. Als nun Festus in die Provinz gekommen war, ging er nach 3 Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Und die hohen Priester und die Vornehmsten der Juden machten Anzeige bei ihm gegen Paulus und baten ihn, indem sie es als eine Gunst für sich gegen ihn erbaten, dass er ihn nach Jerusalem kommen ließe. Sie machten einen Anschlag, ihn unterwegs umzubringen. Festus nun antwortete, Paulus werde in Caesarea behalten, er selbst aber wolle in Kürze abreisen. Die Angesehenen unter euch nun, sprach er, mögen mit hinabreisen und, wenn etwas Unrechtes an dem Mann ist, ihn anklagen. Nachdem er aber nicht mehr als 8 oder 10 Tage unter ihnen verweilt hatte, ging er nach Caesarea hinab und am folgenden Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und befahl, Paulus vorzuführen. Wir glauben ja, so hoffe ich, dass Gott mit einem jeden von uns einen wunderbaren, einzigartigen Plan hat. Und so auch durch Paulus in bestimmter Weise wirken wollte, wie er es ihm zuvor ja angesagt hatte. Und das gilt aber auch für jeden anderen Menschen, die den Kindern Gottes oder überhaupt den Menschen wohlgesonnen sind oder aber die absoluten Feinde Jesu Christi oder des Kreuzes sind. Alle Menschen ohne Ansehen der Person, lehrt uns die Schrift, liebt Gott. Gott liebt alle Menschen, doch nur wenige sind es, die gerettet werden, die herausgerufen werden aus dieser Finsternis. Und im Hinblick auf die vielen, die sich nicht retten lassen wollen und die ins Gericht gehen werden, um dann spätestens dann ihre Knie vor dem Schöpfergott zu beugen, sind es leider nur wenige. Matthäus 7, Vers 14. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. So gibt es eben auch viele Menschen, die Gott dazu benutzt, um seinen Plan in und mit dieser Welt zu verwirklichen. Und die uns in den Weg gestellt sind, damit er uns zum Ziel führen kann, als seine Kinder. Das können wir im Alten Testament immer wieder beobachten und nachlesen und immer wieder sehen, wie Gott auch sein Volk führt. Auch wenn er ihnen oftmals die Schmach und Schande und teils Strafe nicht erspart. So werden auch wir als Kinder Gottes vor Nöten und Tränen nicht verschont bleiben, aber wir kommen alle ans Ziel, wenn wir Gott vertrauen. Das hat er versprochen und er hält unbedingt ein, was er verspricht. Die Schmach und Schande aufgrund unserer Sünde aber hat der Herr Jesus Christus freiwillig für uns schon getragen. Aber so möchte ich uns sagen, dass dieser Festus auch nur ein Werkzeug Gottes war, um Paulus schließlich bis nach Rom zu bringen. Wenn dieser Festus oder auch zuvor schon der Felix zum Glauben gefunden hätten, umso besser. Die Chance dazu hatten beide, denn sie haben beide das Wort Gottes gehört. Und Gott ist es ja ein Anliegen, die Menschen zu retten, damit keiner verloren geht. Deshalb sandte er seinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, um die Menschen zu suchen und zu retten. Darüber dürfen wir alle froh sein und werden und sind glücklich, wenn der Herr oder dass der Herr uns begegnet ist. Aber wir sind auch froh darüber, über jeden, den er heute noch begegnet. Und davon durften wir am Freitag hören. Das ist einfach wunderbar. Und so ist dieser Abschnitt hier in diesem Kapitel ja auch entscheidend für den weiteren Verlauf, ja auch Lebensweg und der Ereignisse um Paulus herum. Es geht aber dabei nicht um Paulus, auch wenn es um Paulus geht. Es geht um die Verherrlichung des Namens Jesu Christi, dessen Botschaft oder Botschafter Paulus sein darf und die er überbringen darf und die da lautet: Lasst euch versöhnen mit Gott. Und dazu bedarf es des Sohnes Gottes, in dem einzig und allein das Heil liegt. In keinem anderen ist Heil und Erlösung, und das sollen alle Menschen wissen. Ja, sie sollen es hören, und Gott schenke es, dass sie es glauben. Ob nun ganz einfache, arme Leute, egal wo wir herkommen, oder reiche Würdenträger. Wobei dies etwas schwerer haben, sagt uns die Schrift auch. Aber der Glaube rettet. Und wichtig ist nur zu glauben, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, und der heißt Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt der Herr. Kommen wir zu Festus. Er scheint ein gewissenhafter Mann gewesen zu sein, der sich kurz nach Dienstantritt nach Jerusalem begibt, um sich in seinem Verwaltungsbereich umzusehen und sich ein Bild auch über die unruhigen Zeiten zu verschaffen, die ja um Jerusalem immer waren. Und von seinem Sessel aus der Ferne, ist das nicht möglich. An der Basis erst weiß man oder erfährt man, was die Leute umtreibt, was da überhaupt los ist. Und das gilt auch heute noch und in jedem Verantwortungsbereich. Denken wir zum Beispiel an die anvertrauten Talente. Denn vor Gott müssen wir allemal uns rechtfertigen, und wenn wir dem Herrn Ehre machen wollen, dann auch schon jetzt in dieser Welt. Kinder Gottes können sich nicht aus ihrer Verantwortung herausnehmen oder herausstehlen. Dazu liebt Gott die Ordnung und den Frieden viel zu sehr. Wenn wir aber Gott gefallen wollen, so müssen wir ebenso wie er handeln und vor allen Dingen ihm gehorsam sein. Damit geht es ja erstmal los. Festus nun begibt sich nach Jerusalem, und wie wir am Freitag schon hörten, war es schon immer der Schmelztiegel der Welt, so wollte ich es mal bezeichnen, bis heute, voller Aufruhr, Unruhe, Kriege und Aufständen. Denn in ihr finden sich Kulturen und Religionen aller Welt, die diese Stadt als die ihre proklamieren und die jeder für sich in Anspruch nehmen will. Auch zu der Zeit des Paulus gab es Aufstände in und um Jerusalem herum, wie wir ja anhand des gesuchten aufrührerischen Ägypters gehört haben und also nachvollziehen können, dass da immer Spannungen sind in dieser Stadt. Wieder aber sind es die Juden, die zu Festus gehen, die Unruhe gegenüber Paulus vor dem Statthalter stiften, indem sie Paulus nach Jerusalem und damit in eine Falle locken wollen, bei der sie ihn umbringen könnten. Denn sie sehen keine andere Möglichkeit und sie wissen ganz genau, dass Paulus unschuldig ist. Deshalb geht's nur durch einen Hinterhalt. Nur durch diesen Hinterhalt könnten sie Paulus endgültig zum Schweigen bringen, was sie ja schon über Jahre hinweg versuchen. Paulus ist ja jetzt schon 2 Jahre in Caesarea in Gefangenschaft und immer noch wollen die Juden seinen Tod. Erst diese 40 Juden, die ihn auf dem Hinweg umbringen wollten, und jetzt wollen sie ihn wieder zurücklocken nach Jerusalem, und um ihn dann zu töten. Also wiederholt wollen sie einen Mordanschlag auf ihn verüben. Unter anderem auch dadurch, dass sie sich bei Festus einschmeicheln und Paulus mit seiner Hilfe unter falschem Vorwand nach Jerusalem locken wollen. Entweder war es aber Festus nicht entgangen, welchen Hass die Juden auf Paulus hatten, oder er war zu bequem, etwas zu organisieren, das Paulus nach Jerusalem brachte und eventuell sogar einen großen Prozess nach sich zog. Jedenfalls unterließ er es, Paulus nach Jerusalem zu führen. und wollte stattdessen den Prozess in Caesarea abhalten und sich darum kümmern, sobald er wieder in seiner Provinz angekommen wäre. Wir wissen aber, dass auch dieses Mal Gott und der Herr Jesus seine Hand über seinen Knecht Paulus hielt und ihn bewahrte, sodass er in Caesarea blieb, wo ihn ja auch die Geschwister, die ihm nahe standen, vielleicht auch Familienangehörige, besuchen durften. Da Festus sich ja erst um Paulus kümmerte, nachdem er aus Jerusalem zurückkehrte, können wir davon ausgehen, dass sich seine Haftbedingungen nicht geändert haben oder verschlechterten und Paulus, so wie ihn Felix halt zurückließ, auch zurückblieb. Festus ließ nun die hohen Beamten und Angesehenen, wie es heißt, mit sich reisen und wollte die Verhandlung gegen Paulus in Caesarea dann wieder aufnehmen. Dort sollten die Juden ihre Anklagen vorbringen und so wollte Festus dann über Paulus zu Gericht sitzen, wenn sie ihm etwas Unrechtes nachweisen konnten. Dass er aber ganz überrascht war, weswegen sie ihn verklagten, wird uns zu einem späteren Zeitpunkt entfaltet und kommt gleich noch in diesem Text so ein bisschen schon heraus. Aber darin hielt er nun Wort und bestellte Paulus direkt am anderen Tag zu sich, um den Prozess wieder aufzunehmen. Also hier haben wir auch die gleiche Konstellation wie vor Felix. Die Juden bringen schwere Anschuldigungen gegen Paulus vor, wie es auch im zweiten Abschnitt unseres Textes heißt. Sie können aber ihm immer noch nichts Böses nachweisen und alle Anschuldigungen können sie ihm nicht beweisen. Ab Vers 7 lesen wir weiter. Als er aber angekommen war, stellten sich die von Jerusalem herabgekommenen Juden um ihn her und brachten viele und schwere Beschuldigungen vor, die sie nicht beweisen konnten. Da Paulus sich verteidigte, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich in irgendeiner Weise gesündigt. Festus aber, der den Juden eine Gunst erweisen wollte, antwortete dem Paulus und sagte, willst du nach Jerusalem hinaufgehen und dort dieser Dinge wegen vor mir gerichtet werden? Paulus aber sprach, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden muss. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Wenn ich nun Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber nichts an dem ist, wessen diese mich anklagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Da besprach sich Festus mit dem Rat und antwortete, auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Hier wird nun angedeutet, dass Festus nicht so recht wusste, wie er in diesem Prozess überhaupt weiter vorgehen sollte. Und was er in dieser religiösen Angelegenheit tun sollte, in diesen Glaubensfragen. Paulus wies alle Klagen gegen ihn zurück und machte deutlich, dass er weder gegen die Juden noch gegen den Tempel noch gegen die Römer oder gar den Kaiser selbst irgendetwas Unrechtes getan hätte, weshalb sie ihn verklagen könnten. Nur darum war Festus aber jetzt doch der Meinung, ob es nicht vielleicht besser wäre, die Verhandlungen in Jerusalem fortzuführen, wo er eventuell noch mehr Rückendeckung bekäme. Er wollte sich aber zusätzlich dadurch auch bei den Juden beliebt machen. So überlässt er im Prinzip Paulus die Entscheidung, beziehungsweise fragt ihn, ob er bereit wäre, nach Jerusalem zurückzugehen, um sich dort nochmals vor ihm zu verantworten. Und das führt uns an die namensgebende Thematik des heutigen Morgens. Paulus sagt, wenn er irgendetwas Unrechtes getan hätte von dem, was die Juden ihm vorwarfen in Glaubensdingen, so wäre er bereit, in den Tod zu gehen und zu sterben. So aber, weil dies nicht der Fall war, dürfte ihn keiner den Juden preisgeben, weil er vor dem Richterstuhl des Kaisers stand, dessen Vertreter in diesem Falle Festus war und er vor diesem Gericht, also ein Zivilgericht, sein Urteil erwartete. Paulus war aber unschuldig, wie auch ein unbeteiligter und ungläubiger Festus feststellen konnte, weil nichts von dem, was die Juden gegen ihn vorbrachten, haltbar war. So beruft sich schließlich Paulus auf den Kaiser, und damit blieb Festus nichts weiter übrig, als ihn auch zum Kaiser zu schicken. Paulus Recht zu führen war Gottes Anliegen oder ist Gottes Anliegen, schon immer gewesen. Und damit auch uns durch seine Briefe, die Paulus ja meist in den Gefangenschaften verfasste und die wir heute, dank sei Gott, in der Schrift haben, um uns Anleitung und Hilfe zu geben, damit wir unseren Glauben entsprechend dem Vorbild unseres Herrn leben und gestalten können. Es war alles im Plan Gottes, der stets auf seinen Knecht Paulus achtete, dass er auf diese Weise auch zum Kaiser kam und auf diesem Wege viele Menschen das Evangelium von Christus bringen konnte und sie zum Glauben an den Herrn führte. Es war demnach von Anfang an Gottes Gedanke und der einzige Weg, den Paulus gehen sollte, wie Gott es ihm ja schon vorher angekündigt hatte und immer wieder auch bestätigt hat, so zum Beispiel Apostelgeschichte 23, Vers 11. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Diese Anweisung Gottes, die gleichzeitig auch als Ermutigung diente, als Paulus gefangen war, lag genau im Willen Gottes. Und den befolgte der Apostel ohne Widerstände, ohne Kompromisse einzugehen. Ja, es war sein Auftrag, den Menschen, zuerst den Juden, dann aber vor allen Dingen den Heiden, das Evangelium des Christus zu bringen. Deshalb, und das können und wollen wir uns auch auf die Fahne schreiben, vertraute Paulus seinem Gott und folgte ihm bedingungslos überall hin, wo er ihn hinschickte und manchmal auch wehrte, hinzugehen. Denn der Herr Jesus Christus geht voran und wir dürfen ihm folgen. Er weiß ganz genau, wo es lang geht. Und er führt uns sicher bis zum Ziel, nach seiner Gnade, nach seinem Willen und nach seinem Wohlgefallen. In einer Strophe eines Liedes von Hedwig von Redern heißt es: Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Diesen Gehorsam und natürlich auch diesen Trost, wenn man auf den Herrn vertraut, wünsche ich mir und uns für mein Leben als Christ, dass es sichtbar werde für alle Menschen, dass die Hoffnung hindurchschlägt, die wir alle haben dürfen in unserem Herrn, und dass es um mich herum deutlich wird, dass wir oder dass ich meinem Herrn Jesus Christus folgen will, koste es, was es wolle. Natürlich hat dieser Gehorsam des Paulus ja eine Vorgeschichte, so wie wir alle und wie jeder von uns eine Geschichte hat. Und so das Bekenntnis, dass Paulus früher auf falschem Wege ging, nutzt Gott dazu, um Menschen zu erreichen. Auch wir wandelten auf falschen Wegen. Die Bibel nennt es Sünde. Und von dieser können wir aber befreit werden, wenn wir es nicht schon sind. Und dazu brauchen wir die Vergebung unserer Sünde. Und die kann uns nur der Herr Jesus Christus geben, der am Kreuz für unsere Sünde und Schuld starb und dort auch die Strafe für jeden von uns trug. Nun lebt er aber, weil er auferstanden ist. Wir kommen von Ostern. Der Herr ist auferstanden. Und wir dürfen mit ihm leben, so wie es Paulus bezeugt. Oder aber wir sterben. was uns aber keine Angst mehr machen kann, da Christus das Leben ist und wir mit ihm leben werden. So hat also nicht nur das Leben des Paulus einen Sinn, sondern wenn wir darüber nachdenken und wir sollen ja klug sein und dem Herrn wirklich folgen wollen, auch unser Leben immer Auswirkungen auf andere Menschen. Unter dieser Gnade, denn vom Herrn allein kommt es, welches Bild wir vor der Welt letztlich abgeben, möchten wir uns durch den Herrn Jesus und seinen Heiligen Geist führen lassen. Doch dafür muss Platz in unserem Herzen und unserem Leben sein. Wenn ich Gott aus meinem oder den Herrn aus meinem Leben ausklammer oder mir andere Dinge wichtiger sind, kann ich nicht als brauchbares Werkzeug dem Herrn dienen und ihm die Ehre geben, sondern werde immer nur mir selbst oder einem anderen, nämlich dem Bösen, dienen. Das sagt auch der Herr Jesus in seinem Wort, Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und der Mammon steht hier für alles. Also weder auf Reichtum noch auf irgendwelche Güter sollen Kinder Gottes vertrauen, sondern einzig auf den Herrn Jesus Christus. Und auf seine Gnade lasst uns bauen. Vorgeschichte des Paulus. Früher war sein Lebensinhalt strenggläubiger Jude, nach dem Gesetz immer wieder gehandelt, ein Pharisäer. Und schließlich wurde er zum Verfolger der gläubigen Christen. Doch nach seiner Begegnung mit dem auferstandenen und lebendigen Herrn Jesus Christus vor Damaskus wurde ihm klar, dass sein Lebensfundament bröckelt und sein damaliger Glaube an Gott auf falschen Annahmen beruhte. Nun aber, da er den Herrn Jesus persönlich als liebenden und, wie gesagt, lebendigen Gott kennengelernt hat, änderte sich auch sein Leben grundsätzlich. Einzig und allein der Herr Jesus Christus ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt in seinem Leben und auch sein Leben selbst, wie er sagt, wie wir es gehört haben im Philippa. Und so hat das Sterben und der Tod für den Herrn und seinen heiligen Namen keinerlei Macht mehr auf seinen Glauben oder auf sein Leben selbst. Wie er auch an anderer Stelle im Korintherbrief betont, 1. Korinther 15, Abvers 54, wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In Bezug also auf irgendwelche Morddrohungen oder Fallen der Juden und ihrer Lakaien kann er ganz getrost auch in solch eine für menschliche Verhältnisse beängstigende und vor allen Dingen lebensbedrohliche Zukunft schauen. Doch als Christ, der glaubt an den lebendigen Herrn Jesus Christus, und das gilt auch uns, muss man sich nicht alles gefallen lassen, obwohl es schon einen Unterschied gibt zwischen dem, um des Namens des Herrn willen Bedrängnisse auszuhalten oder aber sich mit den Waffen des Glaubens zur Wehr zu setzen. Bei Paulus, noch mehr aber beim Herrn Jesus selbst, können wir dies lernen, beobachten. Aber auch hierin heißt es, alles hat seine Zeit. Unsere Zeit steht in Gottes Händen und er sagt uns, wann wir wie auch handeln sollen, wenn wir uns darauf einlassen, denn er ist es, der den Weg vorgibt. Mit und in seinem Leben will Paulus einzig dem Herrn Jesus dienen. Aber sollte es vonnöten sein, würde er auch sein Leben dahingeben für seinen Herrn, sterben, der ihm das Leben geschenkt hat. Wenn wir den Philipperbrief lesen, so wird dies ganz deutlich. Und damit möchte Paulus den Herrn Jesus Christus als den wahren Gott verkündigen und verherrlichen. Wie oft kam der Apostel schon in Situationen, wo es um seine nackte Existenz ging und er kurz davor stand, sein Leben für den Herrn zu lassen. Auch hier wieder einmal vor dem Statthalter Festus. Christus aber ist sein Herr und Vorbild, und zur Verkündigung des Evangeliums würde er noch auf der Welt bleiben, damit noch viele Menschen zum Heil in Christus gewonnen und gerettet werden können. Aber wenn es nach ihm ginge, dann würde Paulus auch lieber heute als morgen beim Herrn sein, um zu erleben und zu sehen, was er die vergangenen Jahre und Jahrzehnte glauben durfte. Dieser Gedanke beschäftigte mich ebenso, als ich mich mit dem heutigen Thema auseinandersetzte und mir die Frage stellte, wie weit würde ich für meinen Herrn gehen? Wäre auch ich dazu bereit, für meinen Glauben an den Herrn Jesus Christus mein Leben zu lassen? Ich denke, mit dem Bekenntnis ist man schnell dabei. Aber ob man in der Praxis wirklich danach handeln würde, stellt sich wohl erst heraus, wenn wir an diesen Punkt gelangen. Der Herr Jesus wird uns aber dann auch die Kraft und den Mut schenken. Sicher sind wir als Kinder Gottes alle anders gestrickt, und das ist auch gut so. Denn Gott ist Reichtum, Gott ist Fülle und er liebt die Vielfalt. Diesen Gedanken möchte ich aber noch mit uns teilen und damit auch schließen, denn mir wurde klar, dass es nicht an uns liegt, sondern nur der Herr Jesus, der uns im Leben begegnet ist und uns begegnen will, der uns das wahre Leben schenkte, auch uns in Ruhe und Frieden heimholt. Das hat er versprochen. Daran glauben wir, uns in seine Ruhe zu führen und den Frieden zu geben. Und daran dürfen wir ja heute schon teilhaben, denn er, Jesus Christus, ist unser Friede. Wenn ich daran denke, 20 Jahre ist es jetzt her, wie ich vor diesen Jahren im Verbrennungsbett lag und dennoch voller Ruhe und Frieden so dalag, trotz der Medikamente, will ich ja gar nicht abstreiten, so ist meine Frage bereits beantwortet. Und das möchte ich uns und mir selbst immer wieder als Ermutigung auch zusprechen, denn dann brauchen wir keine Angst vor der Zukunft oder vor dem Tod zu haben. Und in diesem Glauben und Wissen, dass der Herr an unserer Seite ist, so steht Paulus voller Hoffnung vor dem Machthaber der Römer und dürfen auch wir vor allen Dingen in der Verantwortung gegenüber anderen stehen. Der Herr wird uns immer zur Seite stehen, und wenn wir nicht mehr laufen können, so trägt er uns. Und er wird uns die rechten Worte in den Mund legen, damit wir wissen, was wir reden sollen und auch wie wir handeln sollen, denn er redet durch den Heiligen Geist in uns. Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er auf die Zerstörung Jerusalems zu sprechen kam. Und das gilt auch uns zum Trost, wenn wir Bedrängnisse haben, wenn sie uns vielleicht schmähen oder dumm reden, wenn wir unter Verfolgung geraten sollten. Und so heißt es, Lukas 21, ab Vers 12, vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Genau das hat Paulus erlebt. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden, und sie werden einige von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Das hat der Herr uns versprochen. Der Herr Jesus gibt auf uns Acht. Und so brauchen wir uns nicht zu fürchten vor der Zukunft, sondern wollen getrost auf ihn sehen und seinen Weg gehen, den er uns vorgibt. Und so wollen wir unter seinen Segen uns stellen. Amen.